Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Extremismus der Mitte. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Es ist schön, davon zu träumen, sich Gedanken darüber zu machen, was es braucht für diese bessere Welt, wie sie zu erreichen wäre, aber dann kommt die Realität und holt einen hart aus diesen schönen Träumen heraus und in ein Szenario, von dem man meinen könnte, wir waren noch nie weiter davon entfernt, eine bessere Welt zu erreichen. Spannend daran ist allerdings, dass es sich so viele Menschen wünschen, diese bessere Welt, in der Menschen friedlich miteinander leben, man höflich und respektvoll miteinander umgeht und sein Leben frei und uneingeschränkt leben kann. Ich denke, bis hierher würden mir wohl die meisten zustimmen. Doch wenn man dann konkreter wird, dann sieht man, dass die Vorstellungen schon sehr stark voneinander abweichen. So strebt die sogenannte extreme Linke, gemeint sind oft die Kommunisten, in den verschiedensten Couleurs und Grundeinstellungen, auch der Anarchisten, die der Meinung sind, dass alle miteinander leben können, egal welche Hautfarbe, welche Kultur, welche sexuelle Orientierung, welche Religion oder welches Geschlecht man hat. Die klassenlose Gesellschaft umschließt auch alle, die nicht der Norm entsprechen, was auch immer das sein mag. Das geht schon, wenn man das nur will. Alle werden aufgenommen und willkommen geheißen. Das ist auch der große Vorwurf an diese Linke, dass sie eine Willkommenskultur forciert, die nicht einfordert, dass diese Werte auch von denen, die in diese Gemeinschaft kommen, anerkannt werden, wie zum Beispiel Frauenrechte oder Rechte von nicht-heterosexuellen Menschen. Dass es hier zu Konflikten kommt, ist vorprogrammiert. Mit aller Klarheit, die Freiheit des Einzelnen zu etablieren, gehört auch zu einem Willkommen. Es ist klarzustellen, dass Frauen gekleidet sein dürfen, wie sie es wollen, ausgehen können, mit wem, wann oder wo sie wollen, frei sind in ihrer Entscheidung, Mütter zu sein oder nicht, zu heiraten oder nicht, eine Ausbildung zu absolvieren oder eben nicht. Ebenso wie es legitim ist, den Geschlechtspartner, die Geschlechtspartnerin zu wählen, mit dem, der sich dieser Mensch wohlfühlt. Das gilt es ganz klar zu kommunizieren. Ebenso wie dies, dass Gewalt kein opportunes Mittel der Konfliktlösung ist. Das ist die eine Seite, die sogenannte extreme Linke, die sich allem Fundamentalismus, Dogmatismus und sonstigen freiheitsbegrenzenden Narrativen in den Weg stellt. Leider wird dies viel zu undeutlich kommuniziert. Wohl aus lauter Angst, plötzlich nicht mehr politisch korrekt zu sein. Es ist auch immer wieder interessant zu beobachten, dass sich die Konflikte an einem Thema entzünden, das jedem und jeder freigestellt werden sollte, nämlich das Gendern. Die Sichtbarmachung der Vielfalt des Menschlichen, der Lebensentwürfe und der eigenen Person ist dringend überfällig gewesen und erfüllt sich im Gendern. Dagegen wird gehalten, dass es die Sprache verschandelt und es aufgezwungen wird. Es kommt einem so vor wie Passivrauchen. Der Unterschied ist nur, Passivrauchen ist tatsächlich schädlich. Aber jemandem zuzuhören, der gendert, verursacht beim Hörenden keinen Ohrenkrebs. Zumindest gibt es bis jetzt keine validen wissenschaftlichen Erhebungen dazu. Dennoch wird immer wieder behauptet, ich kann das nicht hören oder nicht lesen. Ich würde sagen, dann sollte man beides im entsprechenden Umfang lernen, dass man an der menschlichen Kommunikation erfolgreich teilnehmen kann. Nun sind nicht alle, die gegen das Gendern sind, extreme Rechte, aber auch. Sie sind MitläuferInnen, die sich irgendwo einklinken, wo sie es für opportun halten. Was auch gleich das Stichwort liefert, der Opportunismus. Denn dieses desaströse Wahlergebnis, das widerspiegelt, wie ungustiös, extrementös unsere Gesellschaft ist, ist vor allem dem Opportunismus zu verdanken. Natürlich gibt es die extreme Rechte, diejenigen Damen und Herren, die wohl auch anführen, dass sie für Freiheit sind, aber nur in den Bereichen, die sie für legitim erachten. Ehe ja, aber nur zwischen Mann und Frau. Familie in der althergebrachten Form mit vielen Kinderleins, um das Volk mit frischem Rassen entsprechenden Blut zu versorgen. Religion ja, aber nur die guten christlichen bürgerlichen Kirchen, die wir kennen. Frauenrechte ja, aber nur solange sie nicht den weiblichen Teil der Gesellschaft dazu ermutigen, auf ihre originäre Rolle als Mutter und Ehefrau zu vergessen. Natürlich tragen die Linken Ideen dazu bei, dass sie Frauen scheiden lassen, weil sie nicht einsehen, vom Mann unterdrückt zu werden. Was ja auch keine Unterdrückung ist, zumindest nicht aus ihrer Sicht, sondern der Schutz. Fremde kommen, um das Blut zu verschandeln, unsere Frauen zu vergewaltigen und überhaupt alle Werte des christlichen Abendlandes zu zerstören. Deshalb dürfen nur die Menschen in einem Land leben, die dem eigenen Volk angehören. Nur die, die zu dieser Wertegemeinschaft gehören, am besten auch noch dieselbe Sprache sprechen. Die extreme Rechte mit ihrem Nationalismus und Rassismus ist die kontinuierliche Linie, die sich von der NSDAP über die VDU bis hin zur FPÖ erkennen lässt. Nicht umsonst ist die VDU, der Verband der Unabhängigen, im Jahre 1949 gegründet worden. Die meisten ehemaligen Nazis konnten gut in den bestehenden Parteien untergebracht werden, reihten sich aufgrund des erlernten Grundgehorsams in SPÖ und ÖVP ein. Aber es blieb immer noch ein Bodensatz, der sich partout nicht einpassen lassen wollte. Für diese deutschnationalen Herrschaften musste eine politische Heimat gefunden werden. Und nachdem es sie nicht gab, wurde sie eben installiert. In Form, wie gesagt, der VDU. Das dritte Lager, wie sie von Anfang an hießen, sahen das naturgemäß ein wenig anders. Es ging darum, die minder belasteten, unter Anführungszeichen Nationalsozialisten, die nach der Amnestie vom 21. April 1948 wieder wahlberechtigt waren, sowie die Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft und die Volksdeutschen politisch aufzufangen. Auch die ÖVP bemühte sich um Kontakte mit ehemaligen führenden Nationalsozialisten in Oberweis, wobei der spätere zweite Nationalratspräsident Alfred Maletta die Verhandlungen führte. Die Sozialisten pflegten durch Innenminister Oskar Helmer sehr gute Kontakte zum Gmundner Kreis ehemaliger NS-Spitzenfunktionäre. 1955 gründete Anton Reintaler gemeinsam mit Friedrich Peter und Emil van Tongel die deutsch-national gesinnte Freiheitspartei. Deren Ziel war es, der VDU eine prononziert deutsch-nationale Ausrichtung zu geben. Reintaler wurde beim Zusammenschluss der VDU mit der Freiheitspartei zur FPÖ am 17. Oktober 1955 deren stellvertretender Vorsitzender. Auf dem konstituierenden Parteitag der FPÖ im Hotel Weißer Hahn in Wien am 7. April 1956 wurde Reintaler zum ersten Bundesparteiobmann der FPÖ gewählt, was er auch bis zu seinem Tod 1958 blieb. Wer war dieser Anton Reintaler? Er wurde 1895 in Oberösterreich geboren, war österreichischer SS-Brigadeführer, Gutsbesitzer und ab 1938 Minister für Land- und Forstwirtschaft im Anschlusskabinett Seyß-Inquart, NSDAP-Reichstagsabgeordneter und ab 1939 bis Kriegsende Unterstaatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin. Also nicht wirklich einfach nur ein Mitläufer. Dennoch wurde er bei den Prozessen gegen die ehemaligen Nationalsozialisten freigesprochen. Gerne wird es so gedreht, dass er eben ein ethisch integrer Mensch war, zumindest von freiheitlicher Seite. Was allerdings ein Widerspruch in sich ist. Tatsache ist, dass die FPÖ von lupenreinen Faschisten gegründet und in der Folge geführt wurde. So war Friedrich Peter SS-Obersturmführer. Emil van Tongel war Wiener Landesparteiobmann und ab 1932 bei der österreichischen NSDAP. Die FPÖ bezeichnet sich selbst als Heimatpartei und als solche als identitär, die ihre Verpflichtungen in erster Linie im Schutz von Land und Leuten als Vertreter der autochthonen Österreicher und ihrer historisch gewachsenen Kultur sieht. Diese selbst sieht, dass die tatsächlich ideologisch gefestigten Menschen nur rund 10% betragen. Würde sich die Partei nur auf diese konzentrieren, würde sie über diese 10% nicht hinauskommen. Natürlich gibt es Menschen in der Partei, die es gerne sehen, wenn die dogmatisch gestählten Personen diese alleine trügen. Andererseits möchte man auch da aus dem Schattendasein einer Kleinpartei hinauskommen und muss dafür in Kauf nehmen, dass auch Menschen angesprochen werden, die diese grundlegenden rechten Werte nicht unbedingt teilen. Es ist wichtig zu sagen, dass diese knapp über 29% der Stimmen, die die FPÖ lukrieren konnte, nicht besagt, dass ein ebenso großer Prozentsatz der österreichischen WählerInnen Faschisten oder Nationalsozialisten sind, sondern dass die FPÖ eine bemerkenswerte Leistung vollbracht hat. Sie hat es auf der einen Seite geschafft, die völkisch-rechtslastige Stammwählerschaft zu halten und die, die ich als Extremisten der Mitte bezeichne, dazu zu bringen, sie genau dafür nicht zu halten. Eine Leistung, die leider gelungen ist, um wohl auch den Schwächen bzw. Fehlern der anderen Parteien geschuldet sind. So wurde das Migrationsproblem angesprochen, zu dem die anderen Parteien zumindest keine Lösungen haben, die den Menschen verständlich gemacht werden können. Die FPÖ hat eine einfache Antwort: alle rausschmeißen, die einem nicht passen, damit das Blut wieder rein ist. Die Frauen von uns selbst unterdrückt werden, damit sie wieder genügend Kinder gebären, um das Defizit auszugleichen. Und die Kultur bleibt, wie sie ist, unsere Sprache, unsere Traditionen. Dazu musste sie nichts anderes tun, als diesen Extremismus der Mitte herauszuholen. Was meine ich damit? Die Mitte, die normalen, treuen, konservativen Menschen, die sich selbst wohl nicht als extrem bezeichnen würden, sind das eigentliche Übel einer Gesellschaft, denn sie lassen sich so vieles einreden, hinterfragen nicht, denn das darf man nicht, das ist ihnen schon von Kindheitsbeinen an aberzogen worden, und sie schreien nach Brot und Spielen. So wird ihnen vorgegaukelt, dass Lebensentwürfe, die jenseits des üblichen Mann-Frau-Kind-Schemas angesiedelt sind, unsere Gesellschaft zerstören. Wie das vonstatten gehen soll, spielt keine Rolle. Es wird fleißig nachgeplappert. Extremismus deshalb, weil sie sinnbildlich für die liebste Freizeitbeschäftigung nach wie vor nach getaner harter Arbeit, zu der jeder anständige Mensch verpflichtet ist, auf der Couch sitzen und da ihren Frust loswerden. Sie sind in ihrer Eingefahrenheit Unbewusstheit und Verstocktheit schlimmer als alle tatsächlichen Extremisten, weil sie als die Mehrheit in ihrer Trägheit und ihrem Verharrungswillen nichts dazu beitragen, die Gesellschaft voranzutreiben. Aber meinen, sie könnten sie bestimmen, was sie auch tun. Deswegen Extremisten, weil sie es nicht einfach nur tun und es dabei belassen, sondern es wirklich bis zum Exzess weiterführen. Wer tatsächlich in diesem Land regieren möchte, muss sich eigentlich nur mit den Mitte-Extremen arrangieren. Wie das geht, lebt uns nicht nur die FPÖ, sondern auch die ÖVP vor. Es soll nichts verändert werden, sondern alles so bleiben, wie es ist. Das kann aber nicht sein, wenn die Welt sich ändert. Was also tun? Am besten die Welt aussperren, indem man alles Fremde und nicht dem Herkömmlichen entsprechende am besten vertreibt. Das ist die radikale Lösung, der scheinbar normale, durchschnittliche Menschen zusprechen. Dass der Rest der Doktrinen dieser völkisch-identitären Partei nicht gesehen werden, das liegt daran, dass ihnen diese Schnipsel genügen, die ihnen gefallen. Deshalb nein, Österreich hat nicht 29% Faschisten, aber solche, die aus Trägheit, Opportunismus, Engstirnigkeit, Beharrungswillen, Angst vor Veränderungen dem Faschismus den Weg ebnen, wie damals. Denn auch nicht alle von denen, die mit Schadenfreude zusahen, wie unsere jüdischen MitbürgerInnen die Gehstreike schruppen mussten, sie erniedrigt, angespuckt und verlacht haben, waren Faschisten. Aber sie haben mitgemacht. Es sind nicht die ideologisch Gefestigten, unter Anführungszeichen, die den Unterschied machen, sondern jene, die tatsächlich glauben, dass es lohnt, Sicherheit zu erhalten, indem man Autokratie einkauft, Konstanz behält, indem man Rassisten und Menschenfeinden das Ruder überlässt. Es ist offensichtlich, was passieren wird. Die Medienlandschaft wird vereinheitlicht, jede Meinung, die nicht passt oder opportun ist, zum Schweigen gebracht. Aufdeckungsjournalismus und AufdeckerInnen kriminalisiert und entrechtet. Klimaschutz auf ein Minimum reduziert. Frauenrechte ausgehebelt und wieder dem Manne untertan gemacht. Dazu gehört auch das Verbot der Abtreibung. Tierschutz wird gegen die Wand gefahren und verteufelt. ArbeitnehmerInnenrechte werden ausgehebelt und die UnternehmerInnen hofiert. Wirtschaftlich Schwache noch mehr erniedrigt. Alte und Kranke entrechtet und aus der Gesellschaft verbannt. Und das nicht, weil es die Faschisten ermöglichen, sondern jene, die aus Trägheit, Ignoranz, Egoismus oder Neid den Weg freigeben für jene, die eine Gesellschaft zerstören wollen, die auf gegenseitigem Respekt und Anerkennung des Andersseins des Anderen beruht, die das Farbenfrohe in ein Einheitsbraun verwandeln wollen. Es ist die extreme Mitte, die in ihrer Bequemlichkeit und Arroganz die extreme Rechte hofiert und ihr zum Sieg verhilft. Deshalb geht die Gefahr nicht offensichtlich von einer extremen Rechten aus, die sich als solche darstellt, sondern von jener, die sich unter dem Deckmantel der Mitte der Zustimmung der Mehrheit versichert. Fürs Erste hat es geklappt, aber es ist noch nicht zu spät. Vielleicht gelingt es ja noch, der einen oder anderen die Augen zu öffnen, damit sie erkennen, dass das, was sie mit ihrem Kreuzerl bestimmen, gegen Frauen, Behinderte, Homosexuelle, Transsexuelle, Muslime, JüdInnen, KommunistInnen, SozialistInnen, Alte, Kranke vorzugehen. Und auch wenn man selbst nicht betroffen ist, so gibt es jemand, die man kennt, die man vielleicht sogar mag, die betroffen ist von Diskriminierung und Ausgrenzung. Auf jeden Fall gilt es, niemals zu schweigen, denn was fehlt, ist nicht das Demokratieverständnis, sondern ein Verständnis von offenem, zugewandten Diskurs. Nicht um zu belehren, sondern um aufzuzeigen, was von jenen nicht offen gesagt wird. Man kann es jedoch nachlesen, wenn man denn will. Niemals den Mund zu halten, sich immer bewusst zu sein, dass das Leben, das Wohlergehen von Menschen und Tieren und der Natur auf dem Spiel steht, wenn jene regieren, die das alles zerstören wollen und damit jede Hoffnung auf eine bessere Welt. Eine Welt voller Love, Peace and Tofu.